free audio post-production by Alphonic.com.
Heute richten wir den Blick auf Bildungsinitiativen in München und auf Schulen, die täglich engagierte und wertvolle Arbeit leisten. Münchner Schulen sind Orte des Lernens, der Begegnung und der Vielfalt. Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und Schulleitungen setzen sich mit großem Einsatz dafür ein, junge Menschen individuell zu fördern und auf ihrem Bildungsweg zu begleiten. Gleichzeitig stehen Schulen vor neuen Aufgaben. Gesellschaftliche Veränderung, Digitalisierung, Inklusion und eine zunehmend heterogene Schülerschaft erfordern Weiterentwicklung. Viele Schulen begegnen diesen Herausforderungen bereits kreativ durch Ganztagskonzepte, Kooperation mit Bildungsinitiativen, Schulsozialarbeit und innovative pädagogische Ansätze. Zu diesem Thema habe ich Gespräche geführt mit Susanne, Lehrerin eines Gymnasiums, mit Julian Kampmann, Elternbeiratsvorsitzender des städtischen Gymnasiums Kollwitz in München und mit Frau Finks von der Anlaufstelle Schule und Ehrenamt und dem Dach von FÖBE, der Förderstellung für bürgerschaftliches Engagement. Frau Finks wird uns als erstes einen Einblick in ihre Arbeit geben.
Also zum Ersten kann ich natürlich sagen, die ganze Motivation und Gründung der Anlaufstelle, die startete 2021 mit dem Netzwerk auch aus Nürnberg, dem bayernweiten Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement, die eben gesagt haben, hey, wir haben so viele coole Bildungsinitiativen in Bayern und in München. Und es wäre doch super, wenn wir das noch sichtbarer machen. Und es ist tatsächlich so, ich habe Ihnen ja die Studie auch, die Forschungsarbeit, die zweijährige vom Netzwerk Stiftungen und Bildung unter anderem, den Link versendet, dass tatsächlich jetzt auch schwarz auf weiß mal die Ergebnisse überliefert sind, dass wirklich 61% der freiwilligen Engagierten arbeitet im Bildungsangebot, innerhalb von Bildungsangeboten. Und das ist schon wirklich mal eine Ziffer, dass einem das nochmal so klar wird. Und auch die Vereine arbeiten über 50% in zusätzlichen Bildungsangeboten. Und das war eigentlich wirklich passend zu dem, was wir damals uns ausgedacht haben. Und was sehr schön ist, dass letztendlich dann auch vom Schulwesen, also ich sage jetzt mal vom öffentlichen Schulwesen, Referat und staatliches Schulamt hier in München, ist es dann sofort auf Wohlwollen gestoßen. Also da kam dann auch gleich, wir freuen uns sehr, dass ihr das ganz besonders ins Auge jetzt nehmt, diese Bildungsinitiativen. Wir wissen, dass ihr ganz München alle Initiativen betreut, die eben auch alle möglichen Kategorien bespielen. Aber für die Schulen und fürs Bildungswesen wäre es wirklich und ist es eben toll, dass ihr jetzt da mit der Anlaufstelle Ansprechpartner für Schulen zukünftig seid. Ja, und damals ist es tatsächlich gut gelungen, innerhalb München sehr schnell mit unseren engen Netzwerkpartnern eben auf die Schulen zuzugehen. Die Schulen öffnen sich zunehmend und die Arbeit selbst ist sehr auf Augenhöhe. Also ich erlebe die Schulfamilie wirklich in absoluten konstruktiven und auch sehr innovativen, kreativen Miteinander. Sodass die Veranstaltungen, die wir von FÖBE-Seite innerhalb der Anlaufstelle abhalten, eben auch immer sehr wohlwollend stattfinden. Und auch das Feedback der Schulfamilie ist, Mensch, ich habe mich gleich wohlgefühlt, ihr habt tolle Initiativen eingeladen, ich konnte die Koordinatorinnen sofort kennenlernen, ansprechen, ich weiß jetzt, wer wo was macht. Und das ist das Ziel, dass wir den Schulen einfach diesen direkten Zugang zu den Initiativen verschaffen. Und natürlich auch bedarfsgerecht.
Als nächstes hören wir Susanne, eine Lehrerin an einem städtischen Gymnasium, die Englisch-Französisch-Englisch unterrichtet Und sie berichtet uns von ihrem Schulalltag und geht auch auf die Unterschiede ein, der Sozialisation, die auch den Buben es ein bisschen schwerer machen als den Mädchen, den Stoff zu lernen. Hören wir einfach Susanne selbst.
Ich sehe schon als ein Problem beim Lernen und das sehe ich gerade bei Buben, weil sehen wir, dass die Mädchen halt sozusagen relativ, wie man die Mobilität da auch sieht, aber sozusagen die Buben überholt. Ob die Buben nun zurückbleiben oder die Mädchen sie einfach überholen. Inzwischen sind unter den sehr guten SchülerInnen vor allem Mädchen, auch gerade wenn wir die Abiturschnitte anschauen, dann finden wir oben halt sehr viele Mädchennamen. Und da sehe ich halt einfach die Sozialisierung, dass heutzutage, und die Entwicklung kam nicht in den letzten Jahren, aber wir haben diese, was wir viel eben in den Filmen sehen, dass der Bad Boy, der keine Regeln akzeptiert, am Ende der ist, der gewinnt. Also das ist ja viel auch bei den Actionfilmen so. Und so sehen sich halt auch viele Buben, egal ob die Eltern das nun direkt unterstützen oder direkt dem versuchen entgegenzuwirken. Das Bild in der Gesellschaft ist sehr groß, dieses Ideal, dass man eben nicht das tut, was man soll. Und die Faulheit natürlich, die stößt in dieselbe Richtung. Und das ist halt nun mal für sehr gute Noten sehr hinderlich. Natürlich ist selber denken können schon eine wichtige Sache. Aber wenn man halt die Fakten nicht lernt, dann wird's halt schwierig mit dem selber denken. Und deswegen sehe ich, dass unsere Mädchen da besser sind, weil die werden halt nach wie vor wesentlich mehr darauf sozialisiert, dass die einerseits brav sein müssen, was heißen würde Hausaufgaben machen, dass die auf Kritik der Lehrkräfte wesentlich sensibler reagieren, dass sie sich eben persönlich betroffen fühlen und nicht auch noch sozusagen gelobt fühlen durch Schimpfen. Dann auch dieses Wissen, dass man einfach selber was machen muss, um es zu schaffen im Leben. Auch diese Bereitschaft, eben auch unangenehme Dinge durchzustehen, um mit dem Wissen, dass am Ende irgendwas Positives dann dafür kommt. Da sehe ich eben einen großen Unterschied zwischen den Mädchen und den Buben. Dann gibt es natürlich auch andere Dinge, natürlich, wenn Mädchen miteinander im Unterricht eben sozusagen nur dann quatschen, wenn es gerade nicht stört oder nur in der Art sich miteinander beschäftigen, dass sie trotzdem noch den Stoff mitbekommen, dass sich gegenseitig die Hausaufgaben, da, das habe ich auch sehr groß mitbekommen, wenn Mädchen anderes Mädchen fragt, was sie verpasst hat in der Schule, weil sie krank war, dann kriegt sie eigentlich immer eine sehr vernünftige Antwort. Wenn Buben das untereinander machen, dann wird, also es klingt das Klischee, aber es ist meine Erfahrung, dann wird, ja, wir haben gar nichts gemacht oder es wird nur die Hälfte gesagt. Also da sind diese Dinge natürlich schon, wie sie miteinander umgehen, wie sie in der Gesellschaft agieren wollen, ein großer Faktor dann.
Diese Situation ist auch der Anlaufstelle Schule und Ehrenamt sehr bewusst und es ist auch die Aufgabe dieser Anlaufstelle, direkt auf die Schulen zuzugehen und ihnen ein Angebot zu machen. Hören wir wieder Frau Finks.
Nein, es war tatsächlich so, dass wir erstmal mit den Bildungsinitiativen dieses Netzwerk einfach noch mal ein bisschen stärker aufmerksam gemacht haben. Da gibt's jetzt dann diese Anlaufstelle zukünftig. Wir werden von unserer Seite eben schauen, was von den Schulen an Bedarfen an uns gemeldet wird. Und dadurch, dass wir enge Netzwerkpartner auch an den öffentlichen Stellen haben, wurde sozusagen die Anlaufstelle dort bekannt gemacht. Also tatsächlich über Referat für Bildung und Sport. Das hatte ich vorhin als RBS die Abkürzung benutzt. Das ist natürlich nicht für alle Hörer und Hörerinnen gleich verständlich. Aber auch staatliches Schulamt hat sozusagen beim Startschuss dann bekannt gegeben, jetzt gibt's ab heute die Anlaufstelle. Ihr könnt euch jederzeit an die wenden. Da ist von Montag bis Freitag auch wirklich persönlich jemand erreichbar. Das ist sehr wichtig. dass man dann wirklich als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung stellt und nicht irgendeine Plattform, an der sich Schulvertreterinnen dann wieder durchwühlen müssen, wenn ich das so salopp sagen darf, sondern eben wirklich die Gespräche auf Augenhöhe stattfinden können, der Austausch mit mir stattfinden kann und so ganz schnell und direkt geklärt werden kann, wie kann ich in welchem Quartier, also es ist auch sehr wichtig, wie der Sozialraum eben aufgestellt ist, am Schulstandort, wie können wir da zusätzliche Lern-, Bildungs-, Unterstützungsprogramme an Schülerinnen vermitteln.
Frau Finks wird uns jetzt sehr konkret Beispiele geben, wie diese Unterstützung aussehen kann und je individueller die Unterstützung auch gelingt mit den Schülern, wie so eine Art Mentoring, dann ist auch dort die Erfolgschance am größten. Sie wird uns jetzt berichten, wie so eine ganz individuelle Unterstützung aussehen kann.
Also als konkretes Beispiel für Unterstützungsformate und Organisationen an Schulen sind Lesepatenschaften. Das ist immer so das Eingängigste auch für die Community, die so noch nicht so tief in den Themen steckt. Aber es gibt etliches mehr darüber hinaus. Es ist oft die Begleitung auch von einzelnen Schüler und Schülerinnen, das sozusagen das klassische 1:1 Mentoring. Das heißt, ein Schüler oder einer Schülerin wird ein Mentor oder eine Mentorin an die Seite gestellt und auch länger begleitet. Das heißt, da entsteht eine Beziehung, da kann dann der Mentor einfach wirklich mit dem Schüler diesen Beruf, diesen Schul- und Bildungsweg auch gehen und schauen, wo sind die Herausforderungen. Die Kinder werden gestärkt, weil einfach auch andere Themen besprochen werden kann, so vertrauliche. Es ist einfach nochmal eine schöne dritte Person, neben dem Zuhause und der Schule an der Seite des Kindes oder des Schülers. Und das stärkt unheimlich. Und das sind klassische Patenschaftsprogramme. Die sind auch nachweislich, wissenschaftlich. Das ist am wirksamsten bei Kindern tatsächlich schon über viele Studien erwiesen. Und es geht viel um Sozialkompetenz, aber auch um Stärkung, Selbstwirksamkeit. Da wird oftmals gar nicht so viel gelernt, sondern wirklich Dinge besprochen, wie könnte ich das Lernen einteilen? Wie kann es mir wieder mehr Spaß machen? Vielleicht kann man es mit bestimmten Themen aus dem echten Leben noch untermalen, dass es dann auch nochmal Laune macht und so weiter. Also solche Dinge, die Unternehmen, die Paten mit ihren Schülerinnen. Das ist auch immer schön zu sehen, was die Programme, das sind ja jeweils an Organisationen angeknüpft, weil es braucht ja auch eine gute Begleitung für die Mentoren. Die haben natürlich Herausforderungen auch in dem Kontext. Ja, und das ist so ein Zusammenspiel, das wahnsinnig gut greift. Da sind die Schulen sehr dankbar, weil, jetzt komme ich zur zweiten Frage, eine der großen Herausforderungen oder Gründe sind, was die PISA-Studie auch hervorgebracht hat, eben, dass bildungsbenachteiligte oder sozial benachteiligte Kinder den Anschluss schlechter schaffen und auch die Abschlüsse. Und das ist in Deutschland, ich weiß nicht, ob auch Ihre Frage daraufhin so ein bisschen abzielte, ist es eben besonders aufgefallen aus der PISA-Studie heraus, dass andere europäische Länder da irgendwie anscheinend Lösungen gefunden haben und bei uns das noch sehr klafft. Und da setzen dann eben auch, können wirklich bei dieser individuellen Förderung der benachteiligten Kinder, kann wahnsinnig viel bewirkt werden. Oft sind es dann sprachliche Herausforderungen oder manchmal sind es dann eben auch Dinge wie so Reibungen, ja. Man merkt dann am Schulhof, der eine, weiß ich nicht, tickt so, der andere tickt so. Dafür gibt's dann eben freiwillig engagierte Mediatoren, die an die Schulhöfe gehen. Das ist auch so ein Beispiel, das die Schulen unheimlich entlastet, wenn Zivilgesellschaft an dem Punkt ansetzt. Es gibt auch, was auch großartig ist, viele, viele kulturelle Angebote, was auch den Horizont erweitern kann und was eben neben dem Lehrplan auch nochmal zusätzlich unterstützt. Also es ist sehr, sehr vielfältig und viel passiert auch im Quartier oder so angrenzend an das Quartier. Die kurzen Wege und so die Identifikation mit dem Umfeld, das ist für Schüler und Schülerinnen auch wichtig.
Der Zusammenhang zwischen Familienhintergrund und schulischen Leistungen ist in Deutschland besonders stark ausgeprägt. Studien zeigen, dass Bildungserfolg hierzulande noch immer eng mit sozialer Herkunft und Bildungsherkunft verknüpft ist, stärker als etwa in den USA. Faktoren wie Bildungsstand der Eltern, finanzielle Ressourcen, Wohnumfeld und Unterstützung beim Lernen beeinflussen die Chancen von Kindern erheblich. Wir hören jetzt unseren Interviewpartner und Partnerinnen zu diesem Thema und ich bin gespannt auf ihre unterschiedlichen Aussagen. Wir hören jetzt Julian Kampmann zu diesem Thema. Er ist Elternbeiratsvorsitzende des Kollwitz-Gymnasiums, ein städtisches Gymnasium in München, und er arbeitet in der Elternarbeit seit 17 Jahren und kann auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken.
Ja, definitiv. Alles andere entspricht nicht meiner jetzt doch langjährigen Erfahrung. Also es fängt ja schon, wenn man auf Corona zurückblickt, an, dass da die Kinder, die ein eigenes Laptop hatten, einen guten WLAN-Zugang, ein eigenes Zimmer vielleicht und auch vielleicht sogar Eltern hatten, die sich darum gekümmert hatten, dass man auch aufsteht morgens und nicht nur auf diesen Weckknopf gedrückt hat im Schülerportal. Also das ist schon extrem wichtig, dass man Eltern hat, die einfach schauen oder ein Elternteil, die schauen, dass es läuft. Und dann ganz so was Einfaches wie Nachhilfe. Also zum Beispiel viele, viele Schülerinnen, gerade auch der Oberstufe, haben gerne mal Nachhilfe. Das muss bezahlt werden, wenn das Eltern nicht stemmen können. Gibt es natürlich auch schulische Angebote immer mehr. Das finde ich auch toll, dass es wirklich viele kostenlose schulische Angebote gibt. Aber auch hier, wenn die Eltern sich darum kümmern, läuft's, glaube ich. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, weil man vielleicht alleinerziehend ist und voll arbeitet und einfach das nicht mehr auch noch schafft, dann wird's schwierig. Also man muss ein Augenmerk haben, dass man auch die Kinder mitnimmt, wo es aus familiären Gründen einfach nicht drin ist, dauernd hinterher zu schauen, ob's auch passt.
Ebenso hat Susanne als Lehrerin die Erfahrung gemacht, dass die Familie eine wichtige Basis für die Anforderungen der Schule darstellt.
Ja, ich finde eben, dass auch mit welchen Kenntnissen sie schon zur Schule kommen.
Mhm.
Weil, ich meine, wir bekommen die 10-Jährigen und das ist ja schon eine Triage, die wir da haben. Also wirklich in 3 verschiedene Schultypen werden die schon einsortiert. Und dadurch haben wir natürlich als solches nur die Elite. Da ist aber auch eben eine politische Frage, welchen Anteil man denn bis zum Abitur führen will. Das ist in Bayern etwas höher, sozusagen politisch gewollt gegangen, ist in anderen Bundesländern wesentlich höher noch. Und in Ländern wie in Frankreich ist es einfach politisch gewollt, dass die allermeisten Jugendlichen einfach ein Abitur machen. Was dann auch was sozusagen der Anspruchshaltung der ganzen Bildung einen Unterschied macht. Und dann aber auch natürlich, wie es in der Schule funktioniert. Wenn man versucht, jeden bis nach oben durchzuschieben, hat man natürlich ein ganz anderes Druckpotenzial. Man kann es aber auch positiv sehen, dass einfach, wenn wir mehr sagen, hey, wir sitzen ja alle zusammen und versuchen das zu schaffen, dass man dann vielleicht auch Leute mitziehen kann durch schwierige Pubertätsphasen, die sonst schon ausgesiebt worden wären.
Habe ich dich richtig verstanden, dass in Bayern der Wille schon da ist, der politische Wille, jeden und jede zum Abitur zu bringen, die mal in einem Gymnasium in der 5. Klasse anfängt?
Genau, also eigentlich ist es ja so, dass es Gelenkklassen sind und dass der Wechsel in eine andere Schulform leicht möglich sein soll. Es ist aber trotz alledem schwierig möglich, sozusagen höher zu steigen. Das bedeutet normalerweise, dass man ein Jahr wiederholen muss. Und ich meine, natürlich kann man runterkommen, aber das ist natürlich auch wesentlich schwerer, dass wir ein Kind sozusagen auf eine andere Schulform verweisen, soll theoretisch einfach sein, aber gestaltet sich natürlich nicht so leicht. Ich habe deswegen den Eindruck, dass sich die meisten Grundschullehrkräfte schon große Gedanken machen, jetzt eben nicht reine Mathematik machen, Noten zusammenzählen und dieses Kind kann ins Gymnasium, jenes Kind nicht, sondern da schon große Gedanken darüber machen, wer das wohl gut aushält und wer nicht. Dann gibt es aber auch eben, und das sind vor allem Bildungsfamilien, die dann einen sehr großen Druck machen, dass die Kinder diese Gymnasialeignung bekommen müssen, auch wenn sie eigentlich gerade von der Motivation, das halte ich auch für eine wichtige Sache, im Moment eigentlich gar nicht so da dabei sind. Dann muss die Familie von daheim halt sehr viel anschieben von hinten. Ist aber natürlich auch bei einer Familie mit Bildungshintergrund viel leichter möglich, dass sie das tun. Ja, also was aber in Bayern noch nicht so ist wie in anderen Ländern, ist, wir einfach versuchen, dass wir jedes Kind einfach bis nach vorne durchkriegen. Das war wesentlich mehr direkt nach der Corona-Krise, dass wir dort einfach sozusagen gucken mussten, wie es irgendwie weiterläuft.
Der Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und schulischer Leistung wird häufig vereinfacht dargestellt. Ein Migrationshintergrund allein sagt jedoch wenig über den Bildungserfolg aus. Viele Kinder und Jugendliche bringen wertvolle Ressourcen mit. Mehrsprachigkeit, kulturelle Vielfalt und hohe Motivation. Schulen leisten wichtige Arbeit, um diese Potenziale sichtbar zu machen und zu fördern. Hören wir unsere Experten zu dieser Frage. Susanne macht den Anfang.
Ja, haben wir natürlich schon. Haben wir inzwischen ein bisschen anderen als früher. Eben durch das mit dem Französisch hatten wir früher sehr viele, deren Eltern aus irgendeinem französischsprachigen Land mehr oder weniger kamen. Inzwischen ist es gemischter. Und ich sehe das mit dem Migrationshintergrund auch anders als andere. Natürlich dadurch, dass ich Sprachlehrerin bin. Wenn Kinder schon daheim eine andere Familiensprache haben, ist es für mich nur positiv, weil sie insgesamt schon wissen, dass man Dinge auch ganz anders ausdrücken kann. Und ich habe eben auch viele Studien gelesen und die passen einfach zu dem, was ich so erfahre. Die sind agiler im Hirn. Also die sind auch oft zum Beispiel mehr gewohnt, dass eben ich sie anders behandle als daheim. Also wenn die eben sozusagen einen anderen auch daheim, wenn einfach andere Regeln gelten, dann ist für sie das klarer, dass bei uns in der Schule gelten halt jetzt die Regeln. Es ist oft auch in den Familien, dass eine Lehrkraft sozusagen eine größere Autorität ist als bei deutschen Familien. Also insofern sehe ich bei mir einen Migrationshintergrund eigentlich immer nur als positiv. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob die Eltern irgendwie als ArchitektInnen hierher gekommen sind oder ob sie eben tatsächlich aus einem Konfliktgebiet geflohen sind oder hierher gekommen sind, was bei ihnen daheim ganz schwierig ist, Arbeit zu finden. Also wenn es eben erst die zweite Generation ist, die hier Fuß fassen muss, dann müssen die Kinder natürlich viel hier selber begreifen, was ihre Eltern ihnen einfach nicht sagen können, weil sie woanders aufgewachsen sind. Und auch dieser, man muss natürlich auch gucken, ob das ein Migrationshintergrund ist oder ein Bildungshintergrund. Weil Eltern, die selber eben keine hohe Bildung haben, also auch wenn sie theoretisch gerne würden, sie können weit nicht so gut unterstützen. Auch finanziell, es ist eben oft, wenn ein Kind gewohnt ist, ins Museum zu gehen, dann weiß es ganz andere Dinge und kann auch viel leichter bei uns, bei dem mithalten, was wir so als bayerisches Gymnasium erwarten. Also sozusagen Migrationshintergrund, es sind manchmal Familien, die es schwerer haben, aber ich sehe dieses, was oft da so in der Gesellschaft kommt, sehe ich als solches nicht so bei vielen, also sondern andere Probleme.
Wie kann das Schulsystem weiter verbessert werden und wie lassen sich Schüler und Schülerinnen wirksam unterstützen? Ein zentraler Ansatz ist, Schulen noch stärker als Lern- und Lebensorte zu denken. Dazu gehören eine bessere Vorschulerziehung, Ganztagsschulen und eine Ausrichtung auf die Zukunft, sprich auf den reflektierten, kritischen, aber positiven Umgang mit sozialen Medien und der KI. Wenn Schüler ernst genommen, beteiligt und in ihren Potenzialen gesehen werden, stärkt das Motivation, Selbstvertrauen und langfristigen Bildungserfolg. Hören wir als erstes Frau Pfingst zu diesem Thema.
Tatsächlich, das ist so ein Punkt, den beschäftigt mich auch, warum das so ist. Ich kann es jetzt faktisch leider nicht belegen. Dazu habe ich jetzt nicht die Expertise. Genau, aber ich sehe schon, dass es oft in den familiären Hintergründen, was so auch zurückgespiegelt wird natürlich, das eine oder andere Mal, da gibt's vielleicht auch nicht die Ressourcen. Ja? Und es könnte jetzt ein Ansatz sein, dass man eben nochmal gesamtgesellschaftlich, wenn Sie so fragen, was läuft so im Gesamten schief, wirklich drauf guckt. Hat unsere Individualisierung da vielleicht spielt eine Rolle? Spielt die soziale Gerechtigkeit eine Rolle, mal unabhängig von der Bildungsgerechtigkeit eine Rolle? Also wie können eigentlich Familien auch gestützt werden? So, da würde ich, glaube ich, ansetzen, wenn ich König in Deutschland wäre.
Genau.
Als nächstes folgt Susanne, die Vorschulerziehung in den Fokus rückt.
Ich denke, was bei uns in Bayern fehlt oder dass eben die vorschulische Bildung so gar nicht ernst genommen wird. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass Kinder mit 3 Jahren in der Bank sitzen sollen und in Heft schreiben sollen. Aber dass eben im Kindergarten allein schon durch den Personalschlüssel eigentlich weitgehend nur Betreuung stattfindet und dieses Erleben halt dann doch auf so spezielle private Kindergärten reduziert ist, in die auch nur Eltern mit viel Geld ihre Kinder schicken können. Eben diese berühmten Waldkindergärten und der Ort ist jetzt egal, aber dass man sagt, wir versuchen am Tag möglichst viel zu erleben, weil Lernen ja eigentlich jede Art von, wenn ich was Neues sehe, ist, dass eben diese Art des erlebenden Lernens eben in den normalen, also öffentlichen Kindergärten wenig möglich ist. Das und da haben wir einfach dann schon 2 verschiedene Welten. Die einen, wo die Eltern das von sich machen können und die Familien, wo die Eltern einfach nicht die Zeit haben und auch vielleicht einfach nicht das Mindset, dass sie da ständig was reinfüttern.
Als letzter spricht Herr Kampmann zum Thema soziale Medien und KI und wie diese neuen Aspekte für die Schüler und Schülerinnen enorm wichtig sind.
Also ich bin ja jetzt aktuell im Elternbeirat von einem städtischen Gymnasium und meine beiden Kinder sind aktuell schon auf der Stufe relativ weit oben im Gymnasium, in der 10. und jetzt auch 13. Klasse. Deswegen sehe ich es jetzt aktuell ein bisschen von der gymnasialen Seite und nicht mehr so aus der Vorschule, Kindergarten, Grundschule. Die haben sicherlich jetzt auch wahnsinnige Änderungen alle erfahren, gerade mit dem Reinkommen von Social Media und dem ganzen Themen. Was ich jetzt gemerkt habe, weil ich mir das überlegt habe, was sich im Gymnasialen verändert hat, das war in den letzten Jahren das große Chaos von G8, G9. Die Einführung 2004, da ist meine Tochter jetzt der erste Abi-Jahrgang, die wieder im wieder in G9 zurück ist. Und das war ein bisschen eine schwierige Zeit. Was ich auch sagen würde, ist, dass die Lehrpläne, weil man es ja wieder zurückgeändert hat von G8 auf G9, da nicht entsprechend gut angepasst worden sind. Also es ist irgendwie nicht so ganz durchdacht und ein bisschen holperig immer noch. Also das fällt mir ein. Und dann als größte Änderung eigentlich und Herausforderung der letzten Jahre, auch in der Elternarbeit, ist das Thema Social Media mit allem, was dazugehört. Mit WhatsApp-Aufkommen, mit Klassenchats, mit Problemen in Klassenchats, mit Mobbing, mit Instagram, wie man die Kinder da vorbereitet drauf, wie man sie schützt auch. Und auch einfach mitnimmt mit den ganzen Themen. Also das gab's halt vor 15 Jahren nicht in dem Umfang. Also das ist ein riesiges Thema, womit auch die Schulen teilweise schon sehr gut umgehen, aber es auch noch viel, viel Potenzial gibt. Und dann als letztes Thema fällt mir ein, das ist aber etwas, was erst in den letzten 2 Jahren voll Fahrt aufnimmt, ist die KI. Dass die KI jetzt auch anfängt, eine Rolle zu spielen. Bei dem Erstellen von P-Seminararbeiten, ob man das nutzt oder nicht, sei dahingestellt, aber man muss eigentlich auch die Kinder vorbereiten natürlich auf die KI. Also das sind so die Sachen, die mir einfallen. Das G8, G9-Chaos, die Social Media und WhatsApp-Sache und eben auch die KI.
Meine Frage dazu ist an Sie, also sehen Sie diese Veränderung positiv in dem Sinne, dass es auch eine Chance bietet für die Kinder, Schüler, Schülerinnen, oder lehnen Sie das strikt ab?
Also ich sehe eine Riesenchance eigentlich drin. Es ist auch gar nicht so die Frage, ob ich jetzt eine aus meiner eigenen Erfahrung Chance drin sehe, sondern es ist die Zukunft, es wird kommen und man muss die Kinder darauf vorbereiten und jetzt Scheuklappen auch zu haben und zu sagen, wir machen das einfach, wir beachten das nicht und das bringt einen nicht weiter. Also man muss sicherlich einen Umgang damit finden und auch die negativen Seiten gerade von Social Media und diesem ganzen Instagram und WhatsApp-Sachen. Aber man muss auch die Kinder mitnehmen einfach und ihnen zeigen, wie man damit verantwortungsvoll umgeht und auch durchaus die positiven Nutzen sehen, vor allem mit der KI natürlich. Also das machen aber ja die Schulen auch jetzt schon. Es fängt ja an, dass die Lehrer engagiert sind damit und in das Thema einsteigen und ihnen auch den Kindern zeigen, wie man damit auch arbeitet. Also reines Verbieten ist Quatsch aus meiner Sicht.
Wie wir bereits in der letzten halben Stunde gehört haben, geht es um das ehrenamtliche Engagement in Schulen und auch in als Mentorinnen und Mentorinnen, aber auch als LesepartInnen. Und wir haben ja schon mit Frau Finks geredet. Und heute habe ich Frau Finks zu Gast, die Sie ja bereits kennen aus einem Interview. Und neu dazu gekommen ist die Frau Keller. Frau Keller, würden Sie sich bitte vorstellen?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Carolina Keller. Ich bin Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement und Partizipation im Referat für Bildung und Sport.
Ich freue mich sehr auf unser kleines Gespräch heute. Wir fangen an einfach mal mit praktischen Fragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich engagieren möchte, dann werde ich da einfach so reingeworfen in die Situation oder bekomme ich da Begleitung? Also gut, ich komme aus dem sprachlichen Bereich, aber das ist ja nicht jeder Mensch, der sich engagieren möchte. Wie funktioniert das? Frau Finks, würden Sie uns da helfen?
Ja, gerne. Gerne. Also ich freue mich besonders, dass wir heute eben mit Frau Keller zusammensitzen und mit Ihnen, Frau Öcker, weil eben die Anlaufstelle eine ganz besondere, gute Kooperation ist zwischen der FÖBE, also unserer Institution, unserer Förderstelle für bürgerschaftliches Engagement und dem Referat für Bildung und Sport. Und genau die Kombination macht eben auch die fachliche Qualität aus, die wir dann an die Schulen eben auch bringen können. Und zu Ihrer Frage, wir haben hier als Beispiel, dann ist es einfach für die Hörerschaft und für euch da draußen auch nochmal griffiger, dass Institution Lesezeichen, die bei Tatendrang einer Freiwilligenagentur angehängt sind. Und wir hören jetzt auch gleich, bei Lesezeichen ist es genauso, wie Sie eben schon angefragt haben. Man wird nicht alleine gelassen. Man kann als Ehrenamtlicher eben seine Fragen stellen, wenn man in der Lesepatenschaft merkt, mit dem einen Schüler, mit der einen Schülerin gibt es irgendwie besondere Vorkommnisse oder einfach auch viele Dinge, die vielleicht auch mal schnell überfordern. Und da ist genau dieses Beispiel bei Lesezeichen so großartig. Und dazu hören wir auch sicher gleich noch ein paar O-Töne.
Bei Lesezeichen gewinnen, beraten und begleiten wir Menschen, die sich einmal in der Woche mit einer Lesepatenschaft an einer Münchner Schule engagieren und dort Kinder oder Jugendliche beim Lesen lernen und beim Spracherwerb unterstützen. Wir suchen ganz gezielt und bewusst keine Nachhilfelehrerin oder Nachhilfelehrer, sondern uns liegt vor allem daran, dass die Freiwilligen in einer entspannten Atmosphäre Lesefreude vermitteln und die Kinder ein anderes oder zusätzliches Angebot zum Schulischen, was das Lesen angeht, bekommen. Die Freiwilligen bekommen von uns am Anfang gleich schon mal eine Startertasche mit. Da sind einige Materialien und Anregungen drinnen, die ihnen den Einstieg in die Lesepatenschaft erleichtern soll. Außerdem können sie, wenn sie möchten, auch an einer Einstiegsqualifizierung teilnehmen, wo wir alle ja relevanten Themen rund um diese schöne Aufgabe nochmal erklären und ihnen einfach noch mehr Sicherheit auch geben für die erste Zeit. Und abgesehen von der Einstiegsqualifizierung gibt es bei Lesezeichen außerdem auch noch ein umfangreiches Fortbildungsprogramm. Da sind auch Austauschrunden dabei oder fachspezifische Themen, die unseren Freiwilligen helfen, ihre Lesestunden abwechslungsreich zu gestalten und ein bisschen Hintergrundwissen auch zu bekommen und sich mit den anderen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Und dann ist es auch noch so, dass die Freiwilligen zu einer Sprechstunde kommen können, zu individuell vereinbarten Terminen. Da können sie sich auch mal Materialien ausleihen und Tipps abholen. Und auf unserer Webseite haben wir zu guter Letzt sogar auch noch einen internen Bereich, der auch voller Tipps und Anregungen ist. Denn was für uns ganz wichtig ist, dass die Freiwilligen ihre Lesestunden gemeinsam mit dem Kind individuell und selbstständig, eigenständig gestalten und auch gestalten dürfen. Zugleich lassen wir die Lesepatinnen und Lesepaten aber nicht alleine, sondern bieten eben drumherum ganz viele Sachen an, aus denen sie dann schöpfen können, damit sie wirklich eine Ideenvielfalt haben, was man in so einer Stunde alles Schönes machen kann.
Genau, also jetzt nochmal zu der Kooperation mit FÖBE. Wir haben ja zusammen die Initiative Schule et Ehrenamt seit 2022. Wir arbeiten sehr eng zusammen, tauschen uns regelmäßig aus. Und nicht nur mit der Projektleitung, mit der Sabine Finks, die Sie jetzt gerade gehört haben, sondern auch mit den Schulen. Gibt es ganz schön viele Veranstaltungen, die gemeinsam übers Jahr stattfinden, um die Bedarfe der Schulen tatsächlich zu hören. Und wir versuchen gemeinsam die Schulen mit den richtigen Bildungsinitiativen zu vernetzen, um diese Bedarfe abzudecken. Und zu der Frage, ja, was mache ich, wenn ich dann aus dem sprachlichen Bereich komme, aber plötzlich vielleicht mal nicht weiß, wo ich dann unterstützen kann und wie. Aus dieser Initiative Lesezeichen kam dann auch die Idee, was können wir für die Ehrenamtlichen machen, damit wir sie mit dem richtigen Methodenkoffer ausstatten, damit Ehrenamt auch qualitativ hochwertig ist und damit die Ehrenamtlichen auch an Sicherheit gewinnen. Und daraus entstand die Idee, ja, wir können die Lernpartei-Akademie gründen. Und die Lernpartei-Akademie hat sich tatsächlich als Ziel gesetzt, Fortbildungsangebote, und zwar kostenlos, für die Ehrenamtliche auf die Beine zu stellen und das in Kooperation mit dem Referatverbund.
Ich frage Sie jetzt, wie kann man eigentlich die Qualität der Ehrenamtlichen stärken und aber auch fördern und auch in gewisser Weise wahrscheinlich absichern?
Also zum einen, wie die Frau Finks schon gesagt hat, bei den freiwilligen Agenturen gibt es dann Beratungen. Welche sind die Interessen der Ehrenamtlichen, welche sind die Stärken? Das ist ganz wichtig. Und wenn man schon weiß, in welchem Bereich, in welchem Lernbereich sozusagen man sich engagieren will, dann bietet die Lernpartei-Akademie über das ganze Jahr diverse Kurse an. Und man kann sich ganz leicht online anmelden und anhand der Beschreibung des Kurses kann man schon sehen, okay, passt dieser Kurs zu dem, was ich brauche. Und wenn das so ist, kann man einfach auf der Webseite von der Lernpartnerakademie gehen und sich dann direkt dort anmelden. Wie gesagt, das ist alles kostenlos und somit erhoffen wir uns eine gute Unterstützung für die Ehrenamtlichen zu sein, aber auch durch die Qualifizierung der Ehrenamtlichen wollen wir viel besser die Lernentwicklung der SchülerInnen begleiten.
Die Lernpatenakademie bietet kostenfreie Schulungen und Vorträge für alle Ehrenamtlichen an, die im Stadtgebiet München in der Lernförderung, in einem Patenprojekt oder Mentoringprogramm engagiert sind. In unseren Kursen erhalten die Engagierten von Experten das nötige Rüstzeug für die Lernförderung oder ihre Patenschaft. Fachkräfte geben hier ihr Wissen weiter, sie liefern wichtige Praxistipps und bieten Raum für Austausch. Es ist vielen nicht bewusst, dass es in München tatsächlich hunderte Engagierte gibt, die ehrenamtlich Kinder, Jugendliche oder auch Geflüchtete beim Lernen unterstützen oder ihnen als Mentoren zur Seite stehen. Viele Ehrenamtliche haben aber Schulungsbedarf und Fragen. Zum einen hat sich seit der eigenen Schulzeit einiges geändert, zum anderen tauchen aber auch Fragen zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen oder auch Menschen aus anderen Kulturkreisen auf. Den meisten Einrichtungen und Helferkreisen fehlt aber das Geld, um eigene Fortbildungen für ihre Freiwilligen anzubieten. Wir von der Freiwilligenagentur Tatendrang wollten diese Lücke schließen und haben daher 2015, also vor über 10 Jahren, die Lernpatenakademie gegründet. Wir sind sehr froh, dass wir von der Stadt München finanziell und organisatorisch dabei unterstützt werden und unser Kursangebot in direkter Kooperation mit dem Referat für Bildung und Sport durchführen. Ich denke, es ist auch ein wichtiges Signal der Stadt an ihre Ehrenamtlichen. Mit dem kostenfreien Fortbildungsangebot gibt sie den Ehrenamtlichen etwas zurück und begleitet sie in ihrem Engagement. Wenn Sie mich nun fragen, was der Mehrwert der Lernpatenakademie ist, dann kann ich sagen, dass davon gleich auf mehreren Ebenen profitiert wird. Einerseits natürlich die Freiwilligen, die so mehr Sicherheit und Kompetenz in ihrem Ehrenamt erlangen. Das kommt wiederum den Schülern und Schülerinnen zugute, die sie unterstützen, oder den Teilnehmern einer Patenschaft. Aber auch die Bildungseinrichtungen unserer Stadt profitieren davon, dass es ein Qualifizierungsangebot für ihre Ehrenamtlichen gibt. Gerade für Bildungsinitiativen mit geringem Budget ist es ein großer Gewinn, dass sie ihren Ehrenamtlichen überhaupt Schulungsangebote machen können. Und natürlich haben sie alle in der Lernpatenakademie auch einen verlässlichen Ansprechpartner, wenn neue Schulungsbedarfe und neue Herausforderungen beobachtet werden, die sie dann bei uns anmelden können. Denn wir sind stadtweit für alle Ehrenamtlichen in der Lernhilfe oder in Patenprojekten da.
Jetzt möchte ich mal zum Ausgangspunkt zurückgehen, also zur Situation, wenn ich jetzt, ich bin ja auch in Rente, theoretisch sage ich gerne dazu, wenn ich jetzt mich engagieren möchte, wie finde ich überhaupt eine Schule, ein Paten, ein Lernpatenkind? Also wie stelle ich das überhaupt an? Ich lebe in München, aber ich kann ja nicht direkt zu einer Schule gehen. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Frau Finks, würden Sie weitermachen, bitte?
Sehr gerne. Das ist wirklich eine ganz interessante Frage, weil da steht man dann plötzlich und von einem Dschungel an Angeboten. Man googelt vielleicht im Web und ich kann mir vorstellen, dass die Hörerinnen draußen jetzt gerade genau dieses Bild vor Augen haben. Aber tatsächlich hören wir jetzt gleich nochmal einen O-Ton von einer konkreten Freiwilligenagentur. Davon gibt's viele in München, die genau darstellt, dass sie dort Ansprechpartner ist vor Ort im Quartier. Es gibt einen kleinen Laden, man geht wirklich rein, hat direkt Kontakt zu der Projektleitung dieser Agentur, das ist in dem Fall die ZAM. Die Dame erläutert das so toll, die Sabine Bankhoff, dass ich jetzt gar nicht zu viel vorgreifen möchte. Es ist wirklich sehr niedrigschwellig. Man kommt mit einer Idee in das Büro, hat sofort Beratungsmöglichkeiten, kann Anknüpfungspunkte, was passt zu mir, welche sage ich jetzt mal, Beschäftigung, welche Hobbys habe ich, wie sind meine Zeitfenster, diese Dinge werden alle abgefragt und dann findet man sehr schnell das Geeignete und wird da auch da nicht alleine gelassen. Und dort lassen sich dann auch diese Bildungsinitiativen nochmal schön darstellen, um dann wiederum an die Schule zu kommen. Es geht wirklich alles Hand in Hand und ja, im Schulterschluss.
Da ist meine spontane Nachfrage, muss ich einen Termin machen und auf den Termin 3 Wochen warten? Wie gestaltet sich das? Oder kann ich einfach vorbeigehen zu den Öffnungszeiten?
Also für ein Erstgespräch kann man sicher kurz mal vorbeigehen bei den Öffnungszeiten, richtig. Und natürlich für längere Beratungsgespräche, ich sage jetzt mal in der Regel sind es so am Anfang mal ein Stündchen, da wird ein Termin vereinbart und das Team ist sehr gut besetzt. Also da lässt sich eigentlich kurzfristig, also die Zeitrahmen kann ich jetzt für diese Institution nicht formulieren, aber es lässt sich auf jeden Fall zeitnah was ausmachen. Die Erfahrung haben wir gemacht und ist auch wichtig. Also die Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren möchten, das sagen wir von Föbi-Seite eben auch immer, die müssen einfach schnell abgeholt werden, damit das nicht verpufft, die Idee, sich zu engagieren. Ja.
Ja, also wichtig ist, dass man sich im Voraus auch fragt, was möchte ich gerne tun, in welchem Bereich, welche sind meine Stärken und wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Ja, und anhand dieser Informationen kann die Beratung tatsächlich noch besser werden, noch individueller und noch, noch bedarfsgerechter.
Das Freiwilligenzentrum ZAM ist eine Anlaufstelle rund ums Thema Ehrenamt. Wir sind für alle da, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Da beraten wir, informieren und wir begleiten, ganz egal, ob man gerade erst mit dem Ehrenamt anfangen will oder ob man schon Erfahrung hat. Bei uns kann man zudem bei ganz tollen Projekten mitmachen. Wir organisieren Kleidertauschpartys, Lerntreffs oder kreative Nachmittage, an denen wir anderen Menschen eine Freude schenken wollen. Wir organisieren auch Infoveranstaltungen rund ums Thema Ehrenamt, Film- und Literaturabende zu sozialen Themen. Alles perfekt, um neue Leute kennenzulernen und auch neue Themen zu entdecken. Ein besonderes Highlight von uns ist der Freiwilligentag in München. Das organisieren wir einmal im Jahr in München Mitte. Da kann man sich einen Tag lang ehrenamtlich engagieren und in München Mitte neue Orte kennenlernen und seine Nachbarschaft entdecken und auch etwas bewegen. Und wenn man eigene Projektideen hat, dann kann man zu unserem ZAM-Tisch kommen. Der ist einmal im Monat, immer jeden zweiten Mittwoch. Da kann man seine eigenen Ideen vorstellen und sich austauschen und findet oft Mitstreiterinnen, die mit einem dann gemeinsam das Projekt initiieren. Wir freuen uns auf jeden, der Lust hat, sich zu engagieren und sich einzubringen.
Wie schaut es aus, wenn ich jetzt als Ehrenamtliche tätig bin? Ich mache das ehrenamtlich, weil ich kein Honorar bekomme im Sinne der finanziellen Entlohnung. Aber es gibt so eine schöne Plakatwerbung, kein Gehalt, aber sehr viel Lohn von der Bahnhofsmission. Wie ist es da? Bekomme ich da eigentlich auch Anerkennung als Ehrenamtliche oder muss ich mich damit, das ist schön, aber ist es das strahlende Kind, was dann nicht keine 3 mehr schreibt, sondern die 2? Wie gestaltet sich das?
Wir haben tatsächlich von Föbi-Seite immer wieder den Appell an alle Initiativen, ihr müsst unbedingt und dringend die Anerkennungskultur einführen und pflegen und wirklich die Ehrenamtlichen mit ihrem Engagement eben so einbetten in so ein Wohlfühl Situation, dass sich auch langfristig eben etabliert. Also wenn ein Engagierter eben merkt, das flaut dann irgendwann ab, dann ist auch irgendwann die Motivation vielleicht mal im Keller, und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und die Initiativen selbst haben da sehr viel Energie reingesteckt. Und wir sind auch immer wieder im Brainstorming mit den Initiativen. Wie kann man das eben ausführen mit Stammtischen und eben kleinen Treffen, Sommerfesten. Auch bei den Schulen platzieren wir sozusagen immer in die Schulfamilie rein. Nehmt die Ehrenamtlichen mit in die Schulfamilie, ladet sie ein in die Schulsommerfeste oder auch mal zu Weihnachten, überbringt ihnen was. Es ist wirklich wichtig, damit es nachhaltig bleibt. Das ist ja die Idee, weil wie ganz zu Anfang erläutert, ist ja die Beziehungsarbeit genau das, was bei Schülern wirkt, wenn jemand langfristig einem Schüler zur Seite steht. Und darüber hinaus gibt es auch von Stadtseite, da kann jetzt die Frau Keller auch was dazu sagen, eine interne Anerkennungsidee innerhalb des Bildungswesens.
Auf Keller.
Genau. Man muss ja auch sagen, dass Anerkennung nicht immer monetär ist. Ne? Also da gibt's, das wird unterschiedlich gehandhabt von den freiwilligen Agenturen. Aber grundsätzlich gibt es um eine Anerkennungskultur, also dass die Leute gesehen werden, dass sie wertgeschätzt werden. Man muss dann wirklich sagen, die leisten ganz schön viel für unsere Gesellschaft und in dem Fall vom Bildungsbereich auch für die SchülerInnen. Und wir werden dann später meine Kollegin Frau Andreas Kremers hören, die ist die Leitung für die Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement. Und sie wird ein bisschen was erzählen zu der Auszeichnung München dankt. Und angelehnt an diese Auszeichnung hat sich München überlegt, ja okay, wir erkennen einfach an, was die Ehrenamtlichen machen, aber wir gucken auch in unseren Schulen, was unsere SchülerInnen machen. Also da gibt's auch sehr unsichtbare Ehrenamtliche in den Schulen, sei es die SchülerInnen können sich als Tutoren, als SchülersprecherInnen, als KlassensprecherInnen, im Sanitätsbereich. Also gibt's ganz schon viele unsichtbare Aktivitäten von den SchülerInnen, die sie ja tatsächlich ehrenamtlich machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir auch das anerkennen, weil man hat ja gemerkt, oder gibt es ganz schon viele Studien dazu, je früher man sich engagiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich in Zukunft weiter engagiert. Und wenn wir schon anfangen, bei den SchülerInnen das anzuerkennen, hoffen wir auch, dass sie das in Zukunft weitermachen, denn unsere Gesellschaft braucht mehr Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Und meine Kollegin Saskia Philipp wird auch uns ganz schön tiefe Einblicke in diese Auszeichnung geben.
Hallo, mein Name ist Saskia Philipp und ich bin vom Pädagogischen Institut der Landeshauptstadt München und freue mich sehr, euch heute ein bisschen was zu München Dank SchülerInnen erzählen zu dürfen. Die Landeshauptstadt München möchte durch München Dank SchülerInnen Danke sagen an alle SchülerInnen, die sich jeden Tag an ihrer Schule engagieren und so viel Zeit und Energie neben dem Unterricht investieren, indem sie anderen helfen oder Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel als TutorInnen, als KlassensprecherInnen oder in der SMV, aber auch im Schulsanitätsdienst oder im Technikteam. Und oft passiert dieses Engagement im Hintergrund. Und wir wollen durch München Dank SchülerInnen zeigen, wie wichtig das Engagement von jedem einzelnen Schüler, von jeder einzelnen Schülerin ist. Und wir wollen ihr Engagement vor allem sichtbarer machen und ihnen viel Anerkennung und Wertschätzung dafür geben, die sie verdient haben. Und außerdem wollen wir dadurch auch andere SchülerInnen dazu motivieren, sich ebenfalls einzubringen. Denn jeder kann etwas zum Schulleben beitragen und sich aktiv einbringen. Und allein im letzten Schuljahr konnten wir rund 150 SchülerInnen auszeichnen. Also 150 junge Menschen, die sich zusätzlich zum normalen Schulalltag engagieren und ihre Zeit für andere einsetzen. Und als Auszeichnung erhalten die SchülerInnen dann eine Urkunde und ein Gutscheinheft mit ganz vielen Vergünstigungen, beispielsweise für verschiedene Museen, Freibäder oder auch für den Tierpark. Und sie werden auch noch zu einem Empfang des Oberbürgermeisters eingeladen. Wenn Sie also an Ihrer Schule engagierte SchülerInnen haben, die Sie auszeichnen lassen möchten, dann können Sie als Lehrkraft online den Antrag ausfüllen und dann an das Pädagogische Institut schicken. Und alle konkreten Voraussetzungen für den Antrag finden Sie auf unserer Internetseite von München dankt SchülerInnen und wir freuen uns auf Ihre Anträge.
Ich habe jetzt gehört, dass es einige Initiativen gibt. Wie ist die Unterstützung von der Stadt München? Ist die Unterstützung gut? Fördert die Stadt München als Stadt auch das ehrenamtliche Engagement oder ist das eher ein Stiefkind für die Stadt München? Frau Finks, was sagen Sie dazu?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist wirklich wichtig, weil ohne Kommune, ohne Unterstützung von der Stadt München gäbe es diese Landschaft in der Form nicht. Also ich kann nur sagen, wir können uns bedanken. Es gibt ganz, in jedem Referat gibt es Ehrenamtsbeauftragte, eben wie die Frau Keller. Es gibt im Direktorium, wie wir es auch schon kurz gehört haben von der Frau Keller, eine zentrale Person, die sich kümmert und ein Team, das sich kümmert. Die Stadt München hört sich auch von den Außen, von uns, von Phoebe und vielen Playern innerhalb der Ehrenamtslandschaft, dem ganzen Dschungel, alle Belange an, es wird gesammelt, es gibt dazu eben auch Beratungsgespräche. Die Stadt München hat ein sehr offenes Ohr dafür und am Ende gibt es auch tatsächlich eine Fachstelle, die sich dann wirklich darum, ein Forum kümmert, welche Fragen eben die Ehrenamtslandschaft umtreibt. Und die Stadt München nimmt das wirklich auf und diskutiert es bis in die höchsten Ebenen und führt auch zu Lösungen. Und da hören wir eben von Frau Kremers, was es alles an Portfolio gibt.
Bürgerschaftliches Engagement macht unsere Stadt lebendig. In München engagieren sich sehr viele Menschen freiwillig in Vereinen, Initiativen, Nachbarschaftsprojekten, im sozialen Bereich, in der Kultur, im Sport, für Klima und Demokratie oder in anderen Bereichen. Dieses Engagement stärkt den Zusammenhalt und macht München zu der lebenswerten Stadt, die sie ist. Damit Menschen, die sich engagieren möchten, schnell und unkompliziert passende Möglichkeiten finden, gibt es jetzt die neue Internetseite engagiert.muenchen.de. Die Internetseite ist nach Zielgruppen gegliedert und bietet sowohl Menschen, die ein Ehrenamt suchen, als auch bereits engagierten Vereinen und Initiativen viele hilfreiche Informationen, zum Beispiel auch zu Fördermöglichkeiten und rechtlichen Fragen. Engagement funktioniert besonders gut, wenn Verwaltung, Vereine, Initiativen und engagierte Bürgerinnen und Bürger miteinander im Austausch sind. Unsere Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement ist im Rathaus angesiedelt und ist die zentrale Anlaufstelle der Landeshauptstadt München für alle Fragen rund ums Ehrenamt. Wir haben unter anderem die Aufgabe, die einzelnen Referate zu beraten und gemeinsam mit ihnen das bürgerschaftliche Engagement zu stärken und weiterzuentwickeln. Für die Vernetzung außerhalb der Stadtverwaltung arbeiten wir unter anderem eng mit der FÖBE, Förderstelle Bürgerschaftliches Engagement, zusammen. Die FÖBE hat beispielsweise die wichtige Aufgabe, eine Brücke zwischen den zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Stadtverwaltung zu schlagen. Sie unterstützt Vernetzung, Austausch und Zusammenarbeit und stärkt damit die Engagementlandschaft in München. Der Landeshauptstadt München ist es ein großes Anliegen, das Engagement der Münchnerinnen und Münchner sichtbar zu machen und wertzuschätzen. Deshalb kann man bei uns in der Fachstelle die Auszeichnung München dankt und die Bayerische Ehrenamtskarte beantragen. Beide stehen für Anerkennung und ein deutliches Zeichen. Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein unverzichtbarer Beitrag für unsere Stadtgesellschaft. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Herausforderungen zeigt sich, wie wichtig freiwilliges Engagement ist. Menschen übernehmen Verantwortung, helfen einander und gestalten ihre Stadt aktiv mit. Deshalb laden wir alle ein. Schauen Sie vorbei auf engagiert.moenchen.de, entdecken Sie passende Möglichkeiten und werden Sie Teil einer starken Münchner Engagementgemeinschaft.